Denkfutter, ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. In dieser Folge sprechen wir über Recruiting. Wie finden und halten wir die richtigen Talente für unser Team?
Ja, moin Oliver. Folge 10 von Denkfutter. Ich freue mich. Heute haben wir das Thema, ja, nennen wir es mal Recruiting, Scouting, Hiring, dieses Themenfeld. Also es geht heute ein wenig darum, wie finden wir neue Menschen für unser Team? So allgemein würde ich es mal ausdrücken. Ich glaube, da haben wir auch ein paar Fragen dazu bekommen.
Ja, ich habe mir die hier ausgedruckt. Warte mal eben, ich blätter mal eben um. Da gab es tatsächlich einiges. Und das ist ja das Gute, jetzt hier ausgedruckt, aber denkfutter@dmk.de ist ja eine super Einflugschneise, um hier uns mit den Bällen zu füttern. Und zu dem Thema kam überraschenderweise ja eine ganze Reihe von Einwürfen verschiedenster Art. Stichwort, im Fußball werden Spieler ausgewechselt, eingewechselt, gibt es eine Analogie ins Unternehmen. Das ganze Themenfeld, wie finde ich eigentlich Nachwuchs für mein Team im Unternehmen, die passenden von der Kultur, von der Funktion und. Also das hat offensichtlich unsere Hörer bewegt. Und ja, von daher lass uns drüber reden.
Ich habe in der Vorbereitung auch etwas gefunden, was ich schon mal gehört hatte, aber nicht mehr so präsent hatte, nämlich, dass im Business-Umfeld auch viel über sozusagen Scouting im Sport nachgedacht wird und geschaut wird, wie machen die das eigentlich? Und da gibt es oder gab es einen berühmten Baseball-Scout, der immer so genannt wird als Paradebeispiel. Tony Lucardello hieß der. Wird unsere italienischen Zuhörer auch wieder freuen. Offensichtlich da so ein bisschen aus der Gegend. Und der hat vier Typen von Scouts unterschieden. Und er hat die genannt, jeweils mit einem P beginnend. Pur, Pitcher, Performance und Projector. Und ich erkläre das mal kurz. Also die Pur können wir beiseite legen. Das sind die irgendwie nicht sonderlich gut geeignet sind. Die Pitcher konzentrieren sich auf häufig eine Schwäche, die im Scouting auffällt und wo dann sozusagen Talent auch nicht wirklich so betrachtet wird. Und die größte Gruppe konzentriert sich auf die aktuelle Performance, jetzt in unserem Fall zum Beispiel von Spielern. Also ein Scout, der guckt, was bringt das Talent oder dieser Spieler, den ich da betrachte, jetzt aktuell als Performance. Und der Punkt von diesem Tony war im Grunde dann das, ein wirklich perfekter Scout hat noch die Fähigkeit, sozusagen ein Stück weit in die Zukunft zu schauen und in diesem Spieler, in diesem Talent auch danach Ausschau zu halten, wie kann der sich möglicherweise weiterentwickeln. Und das ist eine sehr seltene Qualität offensichtlich. Wenn das gelingt, hast du natürlich eine Menge gewonnen, weil im Fußball sind ja alle Clubs, alle Scouts sind auf der Suche nach Talent. Und das ist vielleicht auch ein großer Unterschied zu Unternehmen. Du hast mal in einer der ersten Folgen gesagt, naja, wenn wir neue Menschen suchen, dann gucken wir viel auf den Charakter, auf die Persönlichkeit. Das tun wir im Sport auch. Aber natürlich muss man sagen, im Sport musst du auch auf Talent schauen, was die Kernkompetenz jetzt bei uns Fußballspielen angeht, weil du kannst einem 18, 19, 20-Jährigen, den du dann neu holst, natürlich nicht mehr irgendwie die Grundtechnik dieses Sports beibringen. Das muss er oder sie natürlich im Kindesalter gelernt haben. Insofern ist da, glaube ich, auch mal ein Unterschied zu Unternehmen, wo man ja in dem Alter eigentlich noch total offen ist. Die meisten beginnen da gerade ihre Ausbildung oder ihr Studium.
Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich ein größerer Unterschied zwischen Fußball und Unternehmen, als wir das an anderen Stellen sehen. Also ich müsste jetzt mal einmal entweder den, ich sag mal, Telefonjoker, meine Kollegin Ines anrufen, oder ich sag mal, um das abzukürzen. Wir haben ja, glaube ich, in der Folge Diversität haben wir uns ja angeschaut, wie auch positive Effekte in so Teamkonstellationen sind. Und du hast das gerade angesprochen, man sucht jetzt so die perspektivisch die Talente. Das ist, glaube ich, ein Stück weit vergleichbar. Ich habe ja in meinem Team auch eine gewisse verschiedene Level von Erfahrung. Und natürlich suche ich jetzt nicht nur die langjährigen, mega erfahrenen Menschen, sondern habe ja auch Einstiegs-Juniorenstellen, wo ich Menschen aufbaue, die, ich sag mal, entweder aus einem Studium, aus einer Ausbildung kommen, vielleicht eben noch keine 20 Jahre Berufserfahrung haben, aber eine gewisse Neugier mitbringen. Und dadurch ja auch, ich sag mal, neue Ideen, eine Geschwindigkeit mit reinbringen, andere Arbeitsweisen, Denkweisen ins Team. Deswegen ist das da ein bisschen komplexer, das Thema. Aber was sich halt massiv gewandelt hat, ist ja schlicht und ergreifend, sage ich mal, die Art des Recruitings. Ich kann mich noch irgendwie dunkel erinnern an die Schwarz-Weiß-Anzeige in der Tageszeitung, auf die ich mich für meinen ersten Job beworben habe. Ich glaube, das würde heute nichts mehr werden. Also wenn wir heute Stellen ausschreiben, gerade bei eher Spezialistenjobs, dann würde ich über den Weg vermutlich nicht mal mehr eine Bewerbung bekommen, weil sich dieser ganze gesamte Markt gewandelt hat. Also wenn man in den Modus jetzt mal greift, als ich mich damals beworben habe, glich ja ein Vorstellungsgespräch nahezu einem Verhör mit einer ganz klaren Richtung. Das war nahezu eine Einbahnstraße. Der Personaler am Tisch und der jeweilige Fachleiter haben einen ungefähr 60 Minuten gelöchert und man hat sich selber als Bewerber ja im Vorfeld Gedanken gemacht, wie bereite ich mich bestmöglich auf die ganzen schlimmen Fragen vor, die mir jetzt gleich gestellt werden und wie kaschiere ich vielleicht irgendwelche Lücken oder Sprünge in meinem Lebenslauf so, dass es keiner merkt. Heute ist es so, wenn ich jetzt umgekehrt auf der anderen Tischseite sitze und Menschen für mein Team begeistern will und jemanden einstellen, dann ist es umgekehrt nahezu ein Verhör. Das heißt, die Bewerber kommen, haben eine gewisse Vorstellung von dem Arbeitsplatz, an dem sie tätig werden wollen, dem Unternehmen, für das sie arbeiten wollen. Wir haben an anderen Stellen schon prächtig hier über die Sinnhaftigkeit von Arbeit gesprochen. Das heißt, sie haben da einfach einen Fragenkatalog oder so eine Art Setup, sagen, das Unternehmen soll nachhaltig sein, es soll die Mitarbeiter vernünftig behandeln. Nicht nur das, es soll auch was bieten hier am Arbeitsplatz, im Umfeld, was eben nicht mehr nur, ich sag mal, der Obstkorb oder vielleicht das Busticket ist oder die dolle Vergütung. Das heißt, der Bewerber kommt heute mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in den Raum rein und sagt, tadadada, da bin ich. Und eigentlich bewirbt sich jetzt das Unternehmen bei mir als Arbeitskraft, ob ich hier den Job mache. Also ist im Fußball auch so, dass da, ich sag mal, die Spieler sagen, Mensch, also...
Ja und nein, glaube ich. Das, was du beschreibst, ist ja dieser berühmte War for Talent oder for Talents. Und den gibt es im Fußball, im Profifußball natürlich auch. Obwohl du auf der anderen Seite natürlich erstmal eine Riesenmenge an fußballspielenden Kindern und Jugendlichen hast, die alle den Traum haben, in der Bundesliga zu spielen und Profi zu werden und Nationalspieler zu werden. Das heißt, es ist vielleicht anders als bei euch erstmal eine sehr große Grundmenge oder eine große Nachfrage da. Aber, und da passt die Analogie eben sehr gut wieder oder total, wenn es um die besonderen Talente geht, und bei uns hat es ja eben dann damit zu tun, auch Höchstleistung, ein Höchstleistungsteam, ein High-Performance-Team zu gestalten. Und dann bist du natürlich immer auf der Suche nach den Allerbesten. Und um diese besonderen Talente gibt es natürlich wieder einen großen Wettbewerb auch zwischen den Clubs. In einer Liga, aber inzwischen ja sogar auch in einem frühen Alter schon international. Also Fußballclubs suchen ja schon bei 15, 16, 17, 18-Jährigen wirklich auf einem nicht mehr nur regionalen Niveau, sondern häufig bundesweit oder dann sogar ab 18 auch eben international.
Aber da haben wir dann tatsächlich doch eine große Parallele. Wenn wir über Talente sprechen, würde ich jetzt einfach mal die Analogie bei uns nehmen, sind das ja unsere Auszubildenden beispielsweise, die eben sehr jung, quasi direkt nach der Schule ja ins Berufsleben wechseln. Und das ist schon eine riesige Aufgabe dort, weil wir legen sehr viel Wert darauf, quasi gerade Fachkräfte in der Molkereiwirtschaft sozusagen auch selber auszubilden, weil man relativ hohe Ausbildungsstandards haben. Und wir dann auch eigentlich sicher gehen können, dass wir Leute ausbilden, beziehungsweise einen Pool an Menschen haben, die wir ja später brauchen und die wir nirgendwo anders auf der Straße finden, weil es teilweise auch Berufsbilder sind, die jetzt eher selten sind. Und dementsprechend wir auch darauf angewiesen sind, eben diese jungen Talente selber auszubilden und entsprechend auch viel investieren. Also das Thema Ausbildung hat bei uns gerade nochmal eine ganz neue Größenordnung bekommen. Wir bilden im Jahr so ungefähr 100 junge Menschen aus pro Jahrgang. Und haben entsprechend natürlich auch Ausbilder im Unternehmen. Und die Ausbilder sind jetzt dahingehend auch nochmal aufgewertet beziehungsweise weitergebildet worden, dass wir auch jetzt feste, ich sag mal, Zeitfenster haben, wo Ausbildung eben nicht nur ist, ich gucke jemanden, der schon Erfahrung hat, über die Schulter und lerne durch Zuschauen, sondern dass dort auch ganz bewusst Fenster in Reflexion, in Austausch, wie geht's dir als Auszubildender, was brauchst du vielleicht noch, wo können wir dich unterstützen, eingerichtet werden. Also das Thema bekommt, das ist bei euch wahrscheinlich so ein bisschen das Jugend- und Leistungszentrum, einen riesen Stellenwert.
Genau, also das ist in der Analogie unser Leistungszentrum, unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und dieser Kreis, in dem man scoutet, in dem man auch nach Talent sucht, der wird, wie ich schon sagte, im Grunde immer größer, je nach Alter. Also bei den Kindern so im U12-Bereich, U15-Bereich schaut man eher noch regional und dann werden sozusagen diese Kreise immer größer. Und tatsächlich ist es für uns auch, oder für mich, meine Philosophie ist da schon, dass wir als Werder eben auch für etwas stehen sollten, schon den Kindern und Jugendlichen eine Atmosphäre, ein Umfeld schaffen sollten, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich auch entwickeln können. Wir sind als Werder Bremen mit Sicherheit schon immer ein Ausbildungsclub gewesen, vielleicht ergänzt um das Thema Weiterbildung. Wir holen natürlich immer mal wieder auch Spieler, die dann schon junge Erwachsene sind oder die so im Übergang sind und versuchen sozusagen, da ist die Ausbildung schon einigermaßen abgeschlossen, aber sie noch weiterzuentwickeln. Also die Philosophie von Werder war immer, wir kaufen keine Stars, sondern wir entwickeln Spielern zu Stars im besten Fall. Und das ist sicherlich auch eine sehr wichtige Aufgabe. Aber bei dem Thema, wie suchen wir, fängt das natürlich sehr früh an und da gibt es verschiedene Tools, die wir da bei den Kindern schon nutzen. Also wo wir so Bolztage, so Sichtungstage. Natürlich ist dieser ganze Markt, in Anführungsstrichen, will das gar nicht Markt nennen, aber die Fußballwelt ist sehr transparent. Das heißt, die Kinder sind ja nicht irgendwo versteckt, sondern die spielen irgendwo bei einem anderen Club, bei einem kleineren Verein im Umland von Bremen oder was auch immer. Und da gibt's natürlich dann viele Scouts und Menschen, die beobachten und dann Hinweise geben. Und bei den Profis hast du heute natürlich auch noch eine sehr große digitale Datenwelt. Da gibt es einige Tools von Y-Scout und anderen Anbietern, wo du auf der ganzen Welt im Grunde schauen kannst und dann filterst und sagst, ich suche jetzt einen Linksfuß, der schnell ist, der sozusagen mindestens 1,80 Meter groß ist, aber nicht größer als 1,90 Meter. Und dann kriegst du da sozusagen einen gewissen Pool an Spielern und dann kannst du Bewegtbild-Videos von denen anschauen, egal ob die in Brasilien oder in Südafrika spielen. Dieser Markt ist also sehr transparent und eben aber auch sehr umkämpft. Aber die große Schwierigkeit, und da bin ich wieder so ein bisschen am Anfang, ist eben Talent zu erkennen und das Potenzial eines Talents abzuschätzen. Das fällt selbst Experten, glaube ich, sehr schwer.
Das glaube ich. Das ist auch ja in der Tat ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, aber ich glaube vermutlich auch nahezu jedes andere Unternehmen. Weil auf der einen Seite, wir haben jetzt über das Themenfeld Auszubildende gesprochen. Jetzt haben wir die Auszubildenden vielleicht mal gedanklich schon mal ins Unternehmen geholt. Die entwickeln sich ja nun weiter. Also jeder kommt ja nun in seinen Job rein und erlangt dort irgendwann eine gewisse Sicherheit und entwickelt sich weiter. Heißt, bis zum Eintritt des Rentenalters wechselt man ja im Zweifelsfall auch mal die Funktion innerhalb des Unternehmens oder innerhalb der Teams. Auch da ist es ja höchst spannend und da kommt, glaube ich, dann tatsächlich das wahrscheinlich nicht mit Bewegtbild in der Personalabteilung, um sich mal anzuschauen, wie ein Kollege so performt auf seiner Stelle. Aber ja, durchaus ist das ja ein Mittel, um zu sagen, ich habe regelmäßige Feedbackgespräche. Die werden, ich sag mal, im Rahmen von Weiterentwicklung der jeweiligen Kollegen auch festgehalten. Und wenn ich jetzt in meinem Team, in der Unternehmenskommunikation der DMK, eine vakante Stelle habe, dann kann ich ja im ersten Schritt vielleicht mal im Unternehmen schauen, gibt's dort Talente, jetzt meine ich nicht Auszubildende, sondern Talente, die an anderen Stellen des Unternehmens eben genau die, ich sag mal, Kompetenzen zeigen, die ich suche. Und wenn ich die auf Knopfdruck in der Personalabteilung sozusagen abrufen kann und könnte sagen, Mensch, da gibt es jetzt irgendwie einen Pool von unseren Top-Talenten. Und wer davon passt denn jetzt auf die Skills, die bei mir gesucht werden? Dann ist das, glaube ich, eine große Analogie, die sich da...
Ich glaube, das ist ja auch eine Erkenntnis aus der Unternehmenswelt, aus der Businesswelt, dass die Suche im eigenen Unternehmen nach Talenten für eine bestimmte Rolle, für eine Führungsposition, ziemlich vielversprechend ist. Also es gibt, glaube ich, Untersuchungen, die belegen, dass das Besetzen von solchen Führungspositionen häufig sinnvollerweise mit der Suche im eigenen Unternehmen beginnt, dass das erfolgreicher ist, als wenn man immer Externe sucht. Tatsächlich würde ich das auch so sehen. Wir als Werder Bremen versuchen schon viel auch mit eigenen Talenten zu arbeiten. Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es auch einen möglicherweise großen Unterschied. Unser wichtigstes Team in der Kabine, unser Profiteam, da gibt es natürlich eine natürliche Fluktuation. Also wahrscheinlich, wenn du einen Zeitraum nimmst von 4-5 Jahren, dann ist mindestens die Hälfte der Mannschaft schon wieder verändert in dieser Zeit. Das ist ja in Unternehmen, glaube ich, ist diese Fluktuation nicht so stark. Das heißt aber auch, der Prozess des Recruiting, des Scouting, des Suchens nach neuen Talenten ist sozusagen ein ständiger und wichtiger und kontinuierlicher Prozess. Wir gehen im Grunde auch so vor, dass wir zu jedem Zeitpunkt eigentlich immer sowas wie ein Perspektivteam vielleicht schon, ein Zukunftsteam im Kopf und auch im Computer haben. Das heißt, wie könnte das Team in 2-3 Jahren aussehen? Auf welcher Position laufen Verträge aus? Welcher Spieler wird uns möglicherweise verlassen? Die Altersstruktur des Teams. Das ist sozusagen ein ständiger und kontinuierlicher Prozess, das im Blick zu behalten. Und auch ein wichtiger Job für Frank Baumann in der Rolle im Moment als Geschäftsführer Sport und für Clemens Fritz als Leiter Scouting, eigentlich das zu jedem Zeitpunkt zu tun.
Ich glaube, das Modell gibt es in Unternehmen ja auch. Also selber erlebt, dass du eine hohe interne Fluktuation quasi sogar noch beförderst, indem du einfach als eine Maßgabe sagst, der durchschnittliche Mitarbeiter bleibt nur 3 Jahre auf seiner Funktion und wechselt dann intern auf die nächste. So hast du ja eine gewisse Rotation in der Gesamtmannschaft, weil du schaffst wieder neue Plätze sozusagen, wo jemand anders nachrutschen kann. Das ergibt eine maximale Agilität. Wenn du es natürlich übertreibst, ist nichts für Dauer, weil dann jeder quasi auf seine neue Funktion geht, indem er eigentlich schon weiß, an dem Tag, wo ich sie antrete, hat er in 2 bis 3 Jahren den nächsten Job. Das heißt, jeder guckt nur noch auf das Hier und Jetzt und hinterlässt dann sozusagen seinen Schreibtisch. Das ist sicherlich nicht förderlich. Und bei der DMK ist es tatsächlich ja bei uns so, dass wir doch eine ganze Reihe dankbarerweise von sehr, sehr langjährigen Kollegen haben, die auch einfach dort ein tiefes Wissen mitbringen. Und es hat sich gezeigt, dass diese Kombination eben aus den erfahrenen Menschen im Unternehmen, die einfach auch eine gewisse Tiefe haben in dem, was sie dort tun, plus neue Impulse von draußen, dass das eigentlich ganz fruchtbar ist. Das ist eine gewisse Herausforderung. Das, ich sag mal, fängt ja nicht ab Tag 1 an, sofort an in Traktion sozusagen zu werken, sondern das muss ich erstmal finden. Und die Zusammenarbeit ist teilweise ja nun auch herausfordernd. Aber wenn es denn läuft, ist das eigentlich eine ganz gute Kombination.
Aber ein guter Punkt. So wie du das beschreibst, entspricht das im Grunde auch meiner Vorstellung davon, wie das gut ausbalanciert funktioniert. Ich glaube, im Leistungssport muss man immer mit dieser Veränderung leben und Veränderung ist sozusagen ein Dauerzustand. Auf der anderen Seite ist es glaube ich, sehr sinnvoll, auch einige Konstante in jedem Team zu haben. Also wenn ich jetzt nochmal auf das Fußballteam, auf das eigentliche Sportteam schaue, dann versuchen wir eben auch, eine Handvoll Spieler so als Gerüst dieses Teams zu sehen. Und ich bin ja selbst auch ein Beispiel. Ich habe als Profi nur für Werder Bremen gespielt. Und in meiner Generation gab es da noch Dieter Eils, Thomas Schaaf, die haben das genauso gehandhabt. Und bei Borussia Dortmund war es Michael Zorc. Es gibt in jedem Verein so einige. Das ist aber weniger geworden. Und ich glaube, es ist sinnvoll, trotzdem zu versuchen, dieses Element immer zu erhalten. Und darum herum dann auch im Grunde damit zu planen, dass die Spieler nach ein paar Jahren auch wieder den Verein verlassen. Entweder, weil sie sich weiterentwickeln und noch zu einem größeren Club gehen können. Das ist immer die beste Lösung. Oder sei es, dass man sie vielleicht auch mal aussortiert, in Anführungsstrichen, weil sie eben dann doch nicht sozusagen die Leistung so gebracht haben, wie man sich das vorgestellt hat.
Ich sag mal, wenn wir über das Thema hier sprechen, Recruiting, Hiring, Scouting, das gehört, du hast das jetzt gestriffen, das Thema Auswechseln, das ist natürlich ein Themenfeld, was auch dazugehört, aber wo im Unternehmen man natürlich anders unterwegs ist, sehe ich jetzt zumindest mal oberflächlich reinschauend so, als eine Fußballmannschaft. Also in der 90. Minute nochmal einen Spielerwechsel zu machen, in ein Unternehmen übertragen, kann ich mir jetzt gerade schwer vorstellen. Also ich sag mal, vielleicht können wir da nochmal reingraben, dass du nochmal kurz erklärst, was bringt es vielleicht, wenn 10 Minuten vor Spielende der Trainer nochmal einen frischen Spieler bringt. Die Möglichkeit habe ich ja im Unternehmen selten. Also, dass ich sage, im laufenden Projekt oder im laufenden Geschäft, dich nehme ich mal raus auf die Auswechselbank und dafür bringe ich mal eine frische Kraft. Also es ist, Ausnahmen gibt's immer, aber jetzt eher ja nicht die Regel im Unternehmen.
Nein, wir müssen ja auch nicht versuchen, die Analogien herzuzerren, wo sie keinen Sinn ergeben. Die Spieler, die eingewechselt werden von der Bank, kommen, um nochmal einen Impuls zu geben in der zweiten Halbzeit oder wann auch immer, die gehören ja zum Team dazu. Die sind im Grunde ja nur für bestimmte Momente eben nicht auf dem Platz, aber sie gehören quasi immer gedanklich mit in das Projekt ja, wenn du so willst, hinein. Also ich würde jetzt nicht eine Auswechslung oder eine Einwechslung vergleichen mit einer Entlassung oder Einstellung in einem Unternehmen, sondern am ehesten vielleicht sozusagen in Richtung Projekt. Also wenn du feststellst in einem Projekt, das auf einige Monate angelegt ist, und zur Hälfte sozusagen da funktionieren Dinge noch nicht, dann kommst du als Führungskraft ja auch auf die Idee und sagst, wie kann ich durch einen neuen Mitarbeiter oder durch jemanden, den ich aus einer anderen Rolle nochmal in dieses Projekt hinzuziehe, wie kann ich die Dinge verbessern? Das ist wahrscheinlich in der Analogie vergleichbar mit der Ein- oder Auswechslung. Aber eben nicht sozusagen eine Entlassung oder eine Trennung von dieser Mitarbeiterin oder diesem Mitarbeiter. Das ist ja wiederum bei uns dann eher vergleichbar mit Kaderplanung, ne? Und das ist bei uns natürlich von Saison zu Saison immer sehr wichtig. Also wenn du weniger als 5 neue Spieler pro Jahr hast, dann ist das ja schon sehr, sehr wenig im Fußball.
Ja, gekauft. Aber es ist tatsächlich so, wie du sagst, wir neigen ja auch dazu, quasi aus diesen klassischen Abteilungssilos, wie ich sag mal, bisher Zusammenarbeit funktioniert hat, auch an vielen Stellen einfach in ich sag mal, neudeutsch agile Projekte reinzugehen, wo es eben gar nicht in diesem ganz klassischen Abarbeiten von Themen ist, sondern wo man ein Projektteam tatsächlich für ein Projekt zusammenstellt und da auch Menschen auf Themen arbeiten, die vielleicht eben gar nicht aus ihrem normalen Arbeitsalltag herauskommen, sondern weil sie vielleicht eine Fähigkeit haben, die ich genau in dem Projekt brauche. Und dann sind wir, glaube ich, da doch wieder nah dran, wo man sich ein bisschen was aus dem Sport abgucken kann. Dass ich mir dort, wie du das gerade sagtest, eigentlich, es geht ja um das ganze Team. Und es ist in meinem Fußball natürlich dann so ein hartes Bild. Jemand wird dort ausgewechselt. Aber eigentlich, wenn ich jetzt das so nehme, wie du es gerade erklärt hast, zum Team gehören eben auch die Spieler dazu, die, ich sag mal, optisch nur auf der Ersatzbank sitzen. Die brauche ich aber für spezielle Dinge und dann hole ich sie. dann sind wir nämlich schnell bei dem Modus, wie wir heute Projektteams zusammenstellen, zu sagen, ich habe da Menschen, die ich auf ganz spezielle Themen setzen kann, weil sie eben Spaß dran haben, sich ganz schnell in neue Dinge reinzudenken, neue Lösungen zu erarbeiten oder denen es auch liegt, quasi mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist was immer mehr stattfindet, was ich auch selber sehe, wo wir immer mehr in Projekten denken und weniger in klassischen, langspurigen sozusagen Einbahnstraßen.
Ja, und dann würde ich gerne nochmal auf den Gedanken zurückkommen, den du zu Beginn formuliert hast, nämlich so dieses, nennen wir es mal Arbeitgeberattraktivität, dass in den letzten Jahren eine Situation da war, auch in Unternehmen, dass man eher sich bemühen musste um Auszubildende, um Talente und das nochmal vor einigen Jahrzehnten wahrscheinlich noch völlig anders aussah, als du dich vielleicht damals beworben hast. Und das ist für uns als Club natürlich auch eine wichtige Frage. Wie können wir im Kampf um diese besonderen Talente, gerade weil wir eben nicht genügend Geld zur Verfügung haben, um nur damit zu argumentieren. Wie können wir zusätzliche Argumente liefern, die eben eher atmosphärisch sind, die vielleicht auch mit unserem Image als Club, mit unseren Werten zu tun haben, die aber im Zweifel, wenn sich jemand entscheiden soll, gehe ich jetzt nach Mainz oder nach Köln oder nach Bremen, eben auch damit zu tun haben, sozusagen, was überzeugt am ehesten den Spieler, die Familie, wo kann ich mich auch wohlfühlen, wo habe ich vielleicht auch bei jüngeren Talenten die größte Chance, mich durchzusetzen in der Bundesliga? Ne? Auch das ist ja eine wichtige Frage. Wo ist vielleicht in meiner Karriere der richtige Zwischenschritt aus der Jugend heraus? Aber ich bin stark, aber vielleicht in dem Moment einfach noch nicht stark genug für einen Spitzenclub. Und da versuchen wir natürlich auch unsere Nische zu finden und diese Talente zu begeistern von uns durch eine besondere Werder-Atmosphäre.
Ja, sind wir ähnlich unterwegs. Also kann ich handfest an Zahlen messen. Wenn du dir zum Beispiel unsere Corporate Website dmk.de anschaust, fast 50% der Seitenaufrufe stammen von Bewerbern. Kann ich relativ simpel darin sehen, dass ich den Pfad, den sie machen, der führt irgendwann in den Bereich des Bereichs Arbeitgeber und wo sie sich die offenen Stellen anschauen. Die machen aber alle natürlich einen Rundflug durchs ganze Unternehmen. Kaum jemand sagt, ich gehe direkt in den Bereich Karriere und schaue mal eben, was da für Stellen ausgeschrieben sind, sondern sie suchen vorher ganz bewusst offensichtlich, gucken sich in die Bereiche rein, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, wie wir als Unternehmen aufgestellt sind, welchen Stellenwert auch der Faktor Mensch als Mitarbeiter hat. Und ich glaube ja ganz fest, dass in unserem Unternehmen der Faktor Mensch nahezu der stärkste USP ist, den wir haben. Also das merkst du gerade auch natürlich in Zeiten wie jetzt Corona, wo man sich eben nicht jeden Tag sieht, wo man aber durchaus darauf aufbauen kann, wie es vorher war und was das auch alles für positive Effekte auf eine Zeit hat, wo es mal etwas krosser wird sozusagen und wo man auch das zehren muss. Das heißt, das ist tatsächlich so, dass das Bild, was gerade jetzt wir auch aus meinem Bereich heraus Kommunikation zusammen mit den HR-Kollegen, zahlt ein ganz starkes Stück eben darauf ein, wie zukünftige Mitarbeiter auch das Unternehmen sehen und ob sie sagen, Mensch, da ja, passt für mich, bewerbe ich mich, oder sagen, kommt jetzt für mich mit meinen Wertevorstellungen überhaupt nicht in Frage, da gucke ich mir nicht mal die Stellen an. Das ist halt ein Gesamtkonstrukt am Ende des Tages, glaube ich, von dem man da spricht und ich sag mal, euer Bild der Werder-Familie ist natürlich sehr einleuchtend an der Stelle.
Und wiederum, wenn man auf die Menschen schaut, die da relevant sind, ist der Trainer, ich habe ja früher schon mal gesagt, wahrscheinlich die wichtigste Führungskraft in einem Fußballclub, eben auch ganz entscheidend. Also es gibt schon Spieler, es gibt Talente, die kommen wegen unseres Trainers zu uns, weil sie ihn fachlich überzeugend finden, weil sie ihn mögen, weil er gut kommuniziert, weil er vielleicht auch für dieses Thema Entwicklung steht und jüngere Spieler das Gefühl haben, bei dem kann ich wirklich noch Dinge dazulernen. Insofern ist aktuell Florian Kohfeldt ein wichtiger Recruiting-Faktor. Und vielleicht bin ich das auch ein wenig oder Frank Baumann oder auch die anderen Spieler. Ganz viel geht da auch sozusagen, ich hätte beinahe gesagt, Empfehlungsmanagement vor sich, dass zum Beispiel natürlich sich Spieler aus einer gemeinsamen U21-Nationalmannschaft kennen oder so. Und dann fragt man vielleicht schon einen Spieler, der schon in dem Club ist, wie läuft das bei euch, wie ist denn der Trainer, soll ich zu euch kommen? Ne? Also solche Dinge sind auch relevant. Wobei wir natürlich ein besonderes, radikales Element noch haben, das sind die Spielerberater. Und die haben auch einen großen Einfluss auf die Spieler. Ich bin geneigt zu sagen, manchmal auch leider. Es gibt gute und schlechte Berater. Und wenn ich mal die guten nehme, dann kann man die auch mit den gleichen Argumenten davon überzeugen, dass doch der Spieler zu uns kommen sollte. Aber es gibt natürlich auch ein paar Berater, die genau diese Argumente dann beiseite legen und sagen, was ist denn für mich drin? Und damit muss man im Fußball eben auch umgehen. Genauso wie mit der Frage, und das ist vielleicht noch auch an dich nochmal so ein kleiner Hinweis oder eine Frage, wie wichtig ist für euch das regionale Umfeld? Also wir als Werder Bremen, wir sind ja nun mal am Standort Bremen. Und insofern, ich sage auch immer, Werder und Bremen, das gehört eben ganz eng zusammen. Werder braucht Bremen und Bremen braucht Werder. Wenn man bei uns spielt, dann lebt man in dieser Stadt und lebt man in dieser Region. Und das unterscheidet sich einfach von Berlin, Hamburg oder München. Und das ist doch bestimmt für euch auch ein wichtiger Recruiting-Faktor. Qualität von Schulen, Bildung, Wetter, was da nicht alles, Hauspreise, Wohnungspreise, Mietpreise, was da nicht alles eine Rolle spielt.
Das ist bei uns sogar ein riesiger Faktor. Wir haben ja nun nicht nur den einen Standort in Bremen, sondern gerade, ich sag mal, die Molkereien. Das ist relativ simpel. Eine Molkerei ist da, wo die Kühe sind. Das heißt eben nicht auf dem Marktplatz in Bremen. Dort haben wir nur die Verwaltung. Und unsere Standorte sind ja nun sehr weit verstreut und oft eben weit draußen auf dem Land. Da kannst du in Holdorf arbeiten, da kannst du in Waren arbeiten, da kannst du in Nordhackstedt in Schleswig-Holstein arbeiten, wenn du magst. Und in der Regel rekrutierst du die Mitarbeiter für diese Standorte, gerade jetzt, wir hatten über Auszubildende gesprochen, ja vor Ort. Das heißt, damit hast du schon einen sehr eingeschränkten Radius, weil du selten Auszubildende gewinnst, die quer durch die Republik fahren für ihren Ausbildungsplatz. Redest du nachher darüber, sagen wir mal, wir suchen den Werkleiter oder jemand in der Führungsposition, wird es noch schwerer, weil der in der Regel nicht im gleichen Ort wohnt, wo du fünf Leute zur Auswahl hast, die in der Qualifikation für diesen Job passen. Musst du dann jemanden finden, der eben aus einem anderen Teil der Republik kommt, kommt der natürlich genau mit den Fragen, die du gestellt hast. Wo ist denn da die Schule, Kindergarten für meine Familie? Wie ist meine Perspektive? Lasse ich mich da nieder? Sehe ich das quasi nur als Durchfahrtsjob in der Hoffnung, dann nach 2, 3, 4 Jahren dann doch woanders als, und in der Zwischenzeit bin ich Wochenendpendler. Das sind nämlich genau die Fragen, mit denen du dich beschäftigst. Und wenn wir nach Bremen schauen, ist es umgekehrt da ähnlich, dass du natürlich, dass Menschen dann schon schauen, wenn ich mich für einen Job in der Verwaltung der DMK bewerbe, sitze ich dann anschließend in Bremen, komme vielleicht heute aus Hamburg. Was hat jetzt Bremen für mich, was Hamburg nicht hat oder Berlin oder ne? Und dann sind das natürlich schon Attribute, die dort mit reinzahlen. Mhm. Also das Umfeld ist eines der, glaube ich, der wesentlichsten Faktoren, die du aber oft einfach nicht beeinflussen kannst. Wir können jetzt nicht sagen, wir ziehen mit unseren Molkereien dahin, wo die Bewerber sind. Die ist einfach nur mal da, wo sie ist, die Molkerei. Und dementsprechend ist das was unsere HR-Kollegen schon vor große Herausforderungen stellt.
Ja, aber ich erinnere mich in dem Zusammenhang auch daran, dass ich ja als Spieler auch das ein oder andere Angebot mal von anderen Vereinen hatte, immer abgelehnt habe und dann gab es eben auch das. Dieter Hoeneß, weiß ich noch, der hat mich immer schon damals mit dem Thema Hauptstadt Berlin und sozusagen dieser Lebensqualität in einer Metropole überzeugen wollen. Während Rudi Assauer auf Schalke sozusagen da vielleicht andere Argumente hervorholen musste, ohne jetzt etwas gegen Gelsenkirchen als Standort sagen zu wollen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und diese Faktoren sind schon wichtig. Wir sehen das immer wieder, dass auch Spieler natürlich darauf achten, wo fühlt sich die Frau und die Familie auch wohl. Und versuche jetzt nochmal, im Grunde sind wir ja auch neben den Spielern ein ganz normales Unternehmen und haben viele, viele andere Mitarbeiter. Und da sind wir, glaube ich, ganz genau wie ihr auch. Und auch dort versuchen wir ja, gute Talente zu finden und Menschen weiterzuentwickeln. Und das ist für mich auch das Recruiting ist das eine, aber dieses Entwickeln von Menschen, das ist im Kern etwas, was Werder auch wichtig sein sollte aus meiner Sicht. In allen Bereichen, also auch im administrativen Bereich, im Marketing, in der Kommunikation und sonst wo. Ich finde, wir sollten versuchen, Menschen dabei zu helfen, sich weiterzuentwickeln und ihr Potenzial auszuschöpfen und zu erweitern. Und auch zufrieden ihren Job zu machen oder ja, möglichst viel Freude dabei zu entwickeln. Da sind wir dann wieder bei diesen Punkten, die wir ja schon besprochen haben, Motivation und Einstellung und so weiter.
Ja, aber dann schaffst du nämlich, glaube ich, dieses Bild, was andere Leute wiederum attraktiv finden, um dort auch teilhaben zu wollen. Also ich sag mal, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ist es mir mal irgendwo über den Weg gelaufen, great people attract great people. Also ist ja in der Natur der Sache, dass ich mich irgendwie für was interessiere, was für mich irgendwie attraktiv zu sein scheint. Und dementsprechend, ich glaube, das Bild ist auf dem Bewerbermarkt ganz gut zu übertragen. So, jetzt haben wir über normale Unternehmen und normale Vereine gesprochen. Wir sind hier ein normaler Podcast. Ich glaube, am Ende der Folge
müssen wir noch Hörer recruiten jetzt.
Brauchen wir Hörer, beziehungsweise was wir brauchen, sind die Einwürfe auf denkfutter@dmk.de. Und was wir auch brauchen, sind natürlich Likes und Kommentare auf den Streaming-Portalen. Das heißt, wer uns da bewerten mag, kann das gerne tun. Wir freuen uns, glaube ich, und gehen aus dieser Folge raus mit dem Wissen, die nächste kommt bestimmt.
In 2 Wochen, das nächste Heimspiel.
Abpfiff für diese Folge. In 2 Wochen geht es in die Verlängerung.